Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries und einer Ansage vom YouTuber Rezo.
Ah, Alter, Fehler machst. Ich bin so getriggert von Journalisten.
Die wollen nicht,
nicht von allen Journalisten. Es gibt auch gute Journalisten. Das ist wie bei YouTube. Es gibt so viel Billo-Shit-Unterhaltung. Und das machen halt auch die meisten Zeitungen, die meisten Printleute, ist Billo-Shit-Unterhaltung. Und das ist okay, das ist cool.
Der Mann, der vor der Europawahl die CDU ins Wanken gebracht hat, fühlt sich nicht nur von Journalisten getriggert, sondern er triggert sie auch selbst. In einem Video bei den YouTube-Kollegen von Space Frogs hat er über Zeitungen geredet, die er zumindest nicht auf Papier liest, und über Journalisten. Der Chef der Journalistengewerkschaft DJV, Frank Überall, hat offenbar gar nicht oder nicht richtig zugehört, denn er warf Rezo vor, gleich alle Journalistinnen und Journalisten aller gedruckten Zeitungen pauschal als dumm und moralisch degeneriert zu diffamieren. Hatte der aber gar nicht gemacht. Inzwischen hat sich Überall entschuldigt und Rezo hat die Entschuldigung angenommen. So viel zum Thema Medienkritik. Im Video hatte Rezo noch eine Sache beklagt. Er findet, dass Zeitungen sich zu wenig gegenseitig kritisieren.
Ich will jetzt nicht den Zeitungen Unrecht tun. Vielleicht steht in der Süddeutschen, in der FAZ, in der Zeit, im Spiegel, ranten die regelmäßig gegen die Assi-Print-Medien. Aber wenn ihr es nicht tut, fangt damit mal bitte an, weil sonst ist eure Szene ein bisschen beschissener als unsere.
Medias Res.
Es ist jetzt 1,5 Jahre her, dass der Journalist Jan Kuciak in der Slowakei ermordet worden ist, zusammen mit seiner Verlobten Martina Kuschnirova. Kuciak war erst 27, arbeitete als investigativer Journalist und hatte zu Korruption in Politik und Wirtschaft recherchiert. Nach seiner Ermordung gab es massive Proteste, der Ministerpräsident und der Innenminister traten zurück. Im September letzten Jahres wurden dann Tatverdächtige verhaftet. Am Montag haben die beiden Spezialstaatsanwälte auf einer Pressekonferenz über neue Erkenntnisse informiert. Unser zuständiger Korrespondent ist Peter Lange in Prag. Herr Lange, welche neuen Details sind bekannt geworden?
Also die Ermittler und die Staatsanwälte sind sich sicher, welche von den zwei Männern, die da im Haus des Paares waren, die tödlichen Schüsse auf die beiden abgegeben hat. Ein ehemaliger Soldat, der von seinem Cousin, einem ehemaligen Polizisten, dorthin gefahren worden ist. Und der Mann soll inzwischen auch gestanden haben. Des Weiteren, die Ermittler haben Hinweise, dass aus diesem Täterkreis auch zwei weitere Morde verübt worden sind, an einem Geschäftsmann vor 2 Jahren und an einem Kommunalpolitiker 2010. Und sie werfen diesen 4 Beschuldigten auch vor, weitere Morde geplant zu haben, an 2 Staatsanwälten und an dem ehemaligen Justizminister Daniel Lipschitz, der als Anwalt zurzeit die Familie Kuciak vertritt. Dass diese Morde nicht begangen worden sind, das sei reiner Zufall gewesen. Und dieser letzte Punkt führt sich auch zu der Annahme, dass diese Attentatspläne nur mit Informationen aus Polizei- und Justizbehörden geplant werden konnten. Und deswegen gibt es auch interne Ermittlungen. Also für die Ermittler ist das inzwischen ein einzigartiger Fall. 4 vollendete und 3 versuchte Morde, so etwas hat es in der Slowakei noch nicht gegeben. Bleibt die Frage nach dem mutmaßlichen Hintermann und Auftraggeber. Das betrifft den ebenfalls verhafteten Geschäftsmann Marian Kotschner. Da sind sich die Ermittler sicher, dass sie ihm das beweisen können, aber er hat es noch nicht gestanden.
In der Welt sind nicht nur diese offiziellen Informationen, sondern auch nicht gesichertes, über das Journalisten immer wieder berichten. Ohne die Spekulation jetzt im Einzelnen zu wiederholen, um welche Aspekte geht es denn da?
Also in den slowakischen Zeitungen ist in der letzten Zeit viel zu lesen gewesen über die Kommunikation von diesem Marian Kotschner, die Ermittler sichergestellt haben und untersuchen. Also das betrifft Textnachrichten, Mails, Telefonmitschnitte, wo die lassen den Schluss zu oder legen ihn nahe, dass dieser Marian Kotschner Verbindungen hatte bis in höchste Regierungskreise. Man hat sich ja auch früher mit der Bekanntschaft mit ihm durchaus geschmückt. Also nehmen wir zum Beispiel den ehemaligen Ministerpräsidenten Robert Fico. Der taucht immer unter der Bezeichnung Quadratschädel auf. Man weiß genau, wer da gemeint ist. Aber es fallen auch Namen wie Béla Buga, das ist der Chef der Ungarn-Partei Most Híd, oder Andrej Danko, das ist der Parlamentspräsident. Und es ist natürlich klar, wer jetzt in dieser Zeit mit diesem Marian Kotschner in Verbindung gebracht wird, der ist in irgendeiner Weise kontaminiert und hat es im politischen Leben etwas schwerer.
Wie gehen denn die Staatsanwälte, die jetzt auf ihrer Pressekonferenz gesprochen haben, wie gehen die denn um mit diesen ganzen Spekulationen?
Also von den Spezialstaatsanwälten gab es diesen Hinweis, dass sie jetzt auch Ermittlungen einleiten gegen Vertreter staatlicher Organe, wie sie das gesagt haben. Sie erwarten deshalb eigentlich auch eine verstärkte Kampagne über eine angebliche Politisierung von Ermittlern und Staatsanwaltschaft von interessierter Seite. Es gab deswegen einen Appell an die Medien, sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Das war dann vielleicht eine verhaltene Kritik an dem, was bisher zu lesen war. Verhalten jedenfalls gemessen an dem, was sich Journalisten früher von Politik oder von Justiz anhören mussten.
In welche Richtung ging denn da dieser Hinweis? Also befürchten die Staatsanwälte, dass Medien einer bestimmten Agenda auf den Leim gehen können? Haben Sie dazu mehr gesagt?
Ja, das haben Sie nicht so richtig laut gesagt, aber zum Beispiel Robert Fico sprach jetzt schon, die Medien würden einen regelrechten Dschihad gegen die Politik betreiben. Also das ist so ungefähr die Preisklasse, die da jetzt zu erwarten ist. Die Medien haben sicherlich große Verdienste daran, dass dieser Kuciak-Mord soweit, wie wir es jetzt wissen, aufgeklärt worden ist, zusammen mit der Öffentlichkeit, mit den Demonstrationen im letzten Jahr. Es gibt auch ein sehr weitgehendes Informationsfreiheitsgesetz in der Slowakei. Im vertraulichen Gespräch wird dann aber auch eingeräumt, dass diese Informationsjagd, der Konkurrenzkampf der Medien im Fall Kuciak auch etwas Ungutes hat. Also es gibt da Übertreibungen, es gibt auch viel Hörensagen, was in gewisser Weise auch verständlich ist. Auch Bratislava wirkt da im Grunde wie eine Blase. Und es wird ständig irgendetwas aus Justiz oder Polizei an Informationen durchgestochen und veröffentlicht. Und in wessen Absicht und zu welchem Zweck, das bleibt dann eben undurchsichtig. Aber unterm Strich muss man sagen, der öffentliche Druck und der Druck der Medien war natürlich wichtig.
Wie geht es denn jetzt weiter im Mordfall Jan Kuciak?
Also Polizei und Staatsanwälte hoffen, die Ermittlungen so weit voranzubringen, dass bis zum 27. November Anklage erhoben werden kann. Das ist auch ein wichtiges Datum, weil wenn die Anklage bis dahin vorliegt, dann muss die Untersuchungshaft für die Beschuldigten nicht mehr verlängert werden. Andernfalls müsste sie nochmal verlängert werden. Und als nächstes wäre es dann die Sache des zuständigen Gerichts, ob diese Anklagen dann zugelassen werden.
Im Februar 2018 sind in der Slowakei der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte ermordet worden. Über den Stand der Ermittlungen war das unser Korrespondent für die Slowakei, Peter Lange. Danke. Wenn bei der Bahn gestreikt wird, fallen Züge aus. Wenn an Flughäfen gestreikt wird, fallen Flüge aus. Das passiert gelegentlich mal. Eher selten ist es, dass Sendungen in Fernsehen und Radio ausfallen, weil gestreikt wird. So passiert gestern beim WDR, für den ich übrigens als freier Mitarbeiter selbst regelmäßig arbeite, wie auch andere hier am Medienstandort Köln. Bahnstreiks also gestern beim WDR, zu merken auch im Ersten. Die Gewerkschaften finden, dass der WDR in den Tarifverhandlungen nicht so viel bietet, wie sie fordern. Viele Mitarbeiter haben gestreikt und andere mussten einspringen. Und im Programm des WDR klang das gestern dann zum Beispiel so.
WDR aktuell aus der Region.
Jetzt bin ich leider in meinen Unterlagen etwas
verrutscht. Ja, dann machen wir da, erlösen wir doch den Kollegen an der Stelle.
WDR 2. Verkehrsservice.
Um 3 Minuten nach.
So klangen gestern die 15 Uhr Nachrichten bei WDR 2. Kaum zu überhören, dass die Redakteurinnen und Redakteure in der Nachrichtenredaktion streiken. Festangestellte kamen nicht zur Arbeit, freie Mitarbeiter hatten ihre Dienste kurzfristig abgesagt. Unter ihnen Kameraleute, Cutterinnen und Cutter, aber auch viele Journalistinnen und Journalisten. Die WDR-Gruppe der Gewerkschaft Verdi twitterte gestern Abend:
Stefan Brandenburg, Leiter des WDR Newsrooms, muss seit 19 Uhr die Radionachrichten machen und selbst sprechen, weil kein Hörfunkredakteur zur Hand ist.
Im Fernsehprogramm war der Streik ebenfalls zu sehen. Der WDR produzierte diese Woche nämlich das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF. Dessen Moderatoren saßen morgens um 8:30 im Dunkeln, weil die Technik ihnen das Licht abgedreht hatte.
Und ich gebe noch einmal zurück nach Köln zu Anna Planken und Sven Lorek.
Die im Dunkeln sitzen.
Dürfen Sie nicht wundern, aber in Köln wird wieder gestreikt.
Ja, Tarifvertragsstreiks, Warnstreiks hier im WDR. Und deshalb zeigen wir Ihnen jetzt eine aufgezeichnete halbe Stunde.
Statt Beiträge zu produzieren und Sendungen zu planen, hatten sich Festangestellte und Freie vom WDR zum Streikfrühstück versammelt. Aufgerufen hatten dazu der Deutsche Journalistenverband DJV und Verdi. Die Gewerkschaften fordern eine Erhöhung der Gehälter und Honorare um 6%, mindestens aber 150 Euro. Sie orientieren sich dabei an den jüngsten Abschlüssen im öffentlichen Dienst. Das WDR-Angebot liegt weit darunter. 3,6% in 2 Runden bietet der Sender dem DJV zufolge. Man äußere sich nicht zu laufenden Verhandlungen, hieß es beim WDR auf Anfrage des Deutschlandfunks. Verwaltungsdirektorin Katrin Fernau teilte aber schriftlich mit, man sehe der nächsten Verhandlungsrunde aufgeschlossen entgegen.
Um einen erfolgreichen Abschluss zu erzielen, müssen sich beide Seiten aufeinander zubewegen. Weiterhin gilt, wir sind bereit zu einer Lösung, die unserer Verantwortung gegenüber den Beitragszahlern in NRW gerecht wird.
Tatsächlich müssen höhere Gehälter und Honorare de facto zu Einsparungen an anderer Stelle führen. Denn Geld bekommt der Sender durch die Rundfunkbeiträge. Und die liegen seit 4 Jahren konstant bei monatlich 17,50 Euro pro Haushalt und waren davor sogar gesenkt worden. Ob und um wie viel der Beitrag im kommenden Jahr steigt, ist derzeit noch ein Streitpunkt zwischen den Sendern und den Bundesländern. Solange mehr Einnahmen fehlen, müssen die Sender höhere Ausgaben also durch Kürzungen im Programm und in der Verwaltung ausgleichen. Stefan Somberg ist Gewerkschaftssekretär von Verdi NRW.
Also es ist sonnenklar. Es gibt eine Wirtschaftlichkeit, die haben wir im Blick. Und wir sehen auch, dass der WDR natürlich in gewisse Maßnahmen Geld hineinplant, in manche Maßnahmen weniger. Aber wir sagen auch, eine angemessene Lohnerhöhung muss bei den Kolleginnen und Kollegen in Form einer Gehaltserhöhung und Honorarerhöhung ankommen.
Der WDR hat allerdings auch noch ein anderes Thema auf den Verhandlungstisch gebracht. Wenn es nach dem Sender geht, sollen Beschäftigte in Zukunft nicht mehr alle 2 Jahre, sondern alle 3 Jahre in die nächsthöhere Vergütungsstufe rutschen. Auch dagegen wehren sich die Streikenden. Zwischen 300 und 400 WDR-Beschäftigte beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben an der Arbeitsniederlegung. Gewerkschaftssekretär Stefan Somberg zeigte sich danach zufrieden.
Was mich persönlich sehr, sehr gefreut hat, ist, es waren viele junge Kolleginnen und Kollegen dabei. Denn dort ist es vor allen Dingen, dass junge Leute in befristeten Arbeitsvertragsverhältnissen sind. Also es ist nicht ganz leicht, sich auch zu überwinden und an einer Arbeitskampfsituation Arbeit niederzulegen und sich dann auch zu beteiligen. Es waren Volontärinnen und Volontäre mit dabei. Es waren Auszubildende mit dabei. Das ist auch nicht selbstverständlich.
Am Freitagnachmittag geht es in Köln in die nächste Verhandlungsrunde. Außerdem könnte es noch diese Woche weitere Streiks beim WDR geben.
Über den zweiten Warnstreik dort war das Annika Schneider. Wer heute eine Fernsehsendung, einen Film oder eine Serie schauen will, weiß manchmal gar nicht, wo er die finden soll. Allein die Öffentlich-Rechtlichen haben ein Dutzend Mediatheken, dazu kommen die privaten und Streamingdienste. Die Sache ist unübersichtlich geworden im Netz. Deswegen wird in Deutschland schon länger darüber diskutiert, eine Plattform für alle Fernsehangebote zu schaffen, auch um besser gegen Konkurrenten wie Netflix und Amazon Prime anzukommen. Aber die Sache kommt nicht so richtig voran. In Frankreich sind sie da weiter. Da gibt es demnächst so eine Supermediathek mit dem Namen Salto. Die Wettbewerbsbehörden haben das jetzt genehmigt. Mit dabei sind das öffentlich-rechtliche France Télévision und die beiden größten Privatsender TF1 und M6. Wir wollen zusammen mit unserem Korrespondenten Jürgen König in Paris auf das Angebot schauen und auch überlegen, was Deutschland von Frankreich lernen kann. Herr König, was gibt es ab dem kommenden Jahr bei Salto zu sehen?
Also es werden die linearen Programme der beteiligten 3 Sender zu sehen sein. Es wird dazu umfangreiche Mediatheken gehen. In denen kann man dann verpasste Sendungen nachträglich sehen. Und vorgesehen sind alle möglichen Video-on-Demand-Dienste. Aus all dem soll sich dann ein großes Spektrum ergeben. Nachrichtensendung, Sportberichterstattung, jede Menge Unterhaltung, Serien und ganz wichtig Filme. Fernsehfilme auch, Dokumentar- und Kinofilme, insbesondere aus französischer Produktion. Es sind auch Eigenproduktionen bei Salto geplant, Serien vor allem, aber auch Filme. Derzeit sind dafür rund 60 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen. Man setzt schon sehr darauf, dass manches eben nur bei Salto zu sehen ist oder zu sehen sein wird, um diese Plattform dann wirklich attraktiv für Abonnenten zu machen. Wer Salto sehen will, muss dafür bezahlen. Im Gespräch sind 5 bis 8 Euro pro Monat. Entschieden wurde das aber noch nicht.
An wen richtet sich dieses Angebot?
Letztendlich an alle die jetzt bei Netflix oder bei Amazon oder im nächsten Jahr tritt Disney Plus noch in Frankreich an, die dort Kunden geworden sind. Also man will schon Übersichtlichkeit schaffen, aber man will vor allen Dingen dieser enormen Konkurrenz aus den USA etwas entgegensetzen.
In Salto laufen nicht nur Produktionen der Sender ein, sie dürfen auch gemeinsam Projekte für die Mediathek starten, wenn auch jährlich begrenzt. Was ist da geplant? Wissen Sie das schon?
Nein, darüber gibt es noch überhaupt keine Aussagen. Das Ganze soll im ersten Trimester, also in den ersten 4 Monaten 2020, an den Start gehen. Es hat jetzt erst überhaupt nur die Genehmigung gegeben der Kartellbehörden hier in Frankreich und die Detailplanung steht noch aus.
Jetzt haben die französischen Sender zusammen eine Marktmacht von 80% und könnten für Konkurrenz gefährlich werden. Welche Auflagen haben die Wettbewerbsbehörden Salto deswegen gemacht?
Das ist eine ganze Reihe von Auflagen. Sie betreffen den Kauf von Programmen, den Vertrieb und die Werbung. Beim gemeinsamen Einkauf von Lizenzen für die linearen Dienste wie für die Video-on-Demand-Dienste zum Beispiel wurden den Sendern deutliche Beschränkungen auferlegt. Auch der direkte Einkauf von Inhalten von den Mutterunternehmen wird eingeschränkt. Salto wird auch keine Exklusivrechte für Sendungen der drei beteiligten Häuser haben. Deren Inhalte bleiben also auch anderen Plattformen zugänglich. Darüber ist lange verhandelt worden. Werbung wird für Salto in den Programmen der drei Sender nur sehr eingeschränkt möglich sein. Und wettbewerbswidrige Absprachen zwischen den drei Sendern, also nennen wir sie nochmal France Télévisions, TF1 und M6, und Salto wiederum als Plattform soll es auch nicht geben. Soweit die Theorie.
Jetzt ist das ja ein französischsprachiges Angebot. Französisch wird aber nicht nur in Frankreich gesprochen. Richtet sich das Angebot tatsächlich auch an französisch sprechende Menschen außerhalb Frankreichs?
Ja, unbedingt. Man muss schauen, die Medienlandschaften beider Länder, also Frankreich und Deutschland, auch das ganze politische Umfeld, sind ja doch sehr verschieden. Deutschland ist ein föderaler Staat, es laufen viele Systeme der Filmförderung parallel. Hier in Frankreich haben wir einen Zentralstaat. Die gesamte Filmförderung läuft über eine Stelle im Kulturministerium. Frankreich gibt sehr viel Geld für Kinofilme, aber auch für die Entwicklung von Serien zum Beispiel aus. Und Frankreich verbindet damit auch einen genuinen staatspolitischen Auftrag, nämlich die französische Kultur, insbesondere die französische Sprache zu pflegen. Und damit sind wir bei dieser Zahl. 75% der Frankophonen, also der französischsprachigen, 75% von ihnen leben auf dem afrikanischen Kontinent. Und auch sie können und sollen natürlich zu Kunden für zum Beispiel Salto werden.
Jetzt haben Sie schon einen Unterschied angesprochen, was die geplante Supermediathek in Anführungszeichen in Deutschland angeht. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm forciert das und will genauso wie die Franzosen der Dominanz von Google, Apple, Facebook und Amazon etwas entgegensetzen. Sie haben jetzt schon ein paar Punkte genannt, die wichtig sind in Frankreich. Was glauben Sie, was kann Deutschland lernen, wenn man sich jetzt anguckt, wie diese Mediathek startet?
Also ich glaube, lernen können die Deutschen einfach aus den Erfahrungen, die die Franzosen hier machen. Im Kern wird ja in beiden Ländern der gleiche Kampf geführt, nämlich wie schaffen es die angestammten, sage ich mal, Sender und Senderverbünde, wie schaffen sie es den großen Streaming-Anbietern, Netflix, Amazon, Disney Plus, etwas entgegenzusetzen? Das ist die große Frage. Die Zeitung Libération hat eine Recherche unternommen und dabei herausgefunden, dass Netflix in Frankreich jeden Monat rund 100.000 Neukunden hinzugewinnt. Insgesamt sollen es schon so an die 4 Millionen sein, zahlende Kunden. Wohlgemerkt, damit hätte Netflix den bisherigen Marktführer in Frankreich, also im Pay-TV, Canal Plus, schon übertroffen. Mhm. Also das Ganze kommt mir vor, so wie der letzte und fast schon ein bisschen verzweifelte Versuch der privaten und der öffentlichen rechtlichen Sender, Giganten wie Netflix etwas entgegenzusetzen.
Wir gucken uns das an. Die neue Supermediathek in Frankreich mit dem Namen Salto. Das war unser Korrespondent in Paris, Jürgen König. Danke. Ja.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Es ist fast genau ein Jahr her. Da kam es in Chemnitz zu rechtsextremen Ausschreitungen. Ein Mann war getötet worden am Rande eines Stadtfestes und Chemnitz war dadurch und durch die anschließenden Demos in Aufruhr. Um die Lage zu beruhigen, hat sich auch eine Lokalzeitung eingeschaltet, die Freie Presse. Sie hat den Dialog mit den Bürgern in Chemnitz gesucht, auch denen, die der Presse feindlich gegenüberstehen. Für Chefredakteur Thorsten Kleditsch eine Herausforderung.
Was im vergangenen Jahr halt die neue Qualität war, dass wir nach dem 26. August hier in Chemnitz das Gefühl hatten, es ist im Moment niemand da, der so ein bisschen die Fäden in die Hand nehmen kann und so einen Dialog gestalten, wo sich die Mitte zusammenfinden kann, wo sich austauschen kann.
Es war eine schwierige Zeit Ende August 2018 in und für Chemnitz. Nach der Tötung eines Mannes auf dem Stadtfest gab es wochenlang rechtsextreme Demonstrationen. Es kam zu rassistisch motivierten Übergriffen. Und scheinbar bürgerliche Chemnitzerinnen und Chemnitzer fanden nichts dabei, auf Demonstrationen mitzulaufen, auf denen der Hitlergruß gezeigt wird. Eine Herausforderung auch für die Freie Presse von Chefredakteur Thorsten Kleditsch.
Da haben wir gesagt, dann müssen wir hier einer anderen, ich sag mal, Aktivität auch in den Ring gehen, die reine Beobachterrolle verlassen und haben uns dann in einer sehr schwierigen Zeit angeboten, die Plattform zu sein, auf der sich die Stadt ein Stück weit austauschen kann.
Die Freie Presse veranstaltet Leserdialoge, Foren, in denen sich die Menschen begegnen können. Los geht es Anfang Oktober, also keine 2 Monate nach dem Stadtfest und dem Beginn der Demonstrationen.
Zunächst war das erste Ergebnis, es gab außer Krawall etwas anderes. Ja? Etwas, wo sich Menschen auch mit unterschiedlichster Auffassung in einer vernünftigen Art und Weise austauschen konnten. Alleine, dass es diesen Austausch in der damaligen Situation, das war ja schon sehr angespannt, August, September, Oktober vergangenen Jahres, dass es überhaupt diesen Austausch in vernünftiger Art und Weise gab.
Die freie Presse ermöglicht nicht nur Dialog, sie verarbeitet ihn auch. Themen, die Leserinnen und Leser angesprochen haben, kommen vermehrt ins Blatt, etwa das Sicherheitsgefühl oder die Verkehrssituation. Mit einer positiven Auswirkung ist sich Chefredakteur Kleditsch sicher.
Einbindung ist ganz wichtig. Und auch dort, wenn ich halt die Menschen dabei habe, ein Stück weit mitzubestimmen, zwar über die Inhalte der Zeitung in dem Sinne, indem ich halt dort selber Akzente setze auf so eine Veranstaltung und damit auch über die Entwicklung in meiner Stadt, dann ist das natürlich im besten Sinne Beziehungspflege.
Nahe am Leser will man sein bei der Freien Presse in Chemnitz und lädt die Leserinnen und Leser ein in die Redaktion. Auch Kritiker, solche, die man noch zu erreichen glaubt.
Da haben wir hier in diesem Raum, wo wir jetzt sitzen, viele Gespräche geführt. Das eine hat sich mehr gelohnt als das andere. Und in der Beobachtung würde ich sagen, es ist heute fast schwieriger geworden, als es damals noch war. Auch weil es damals sehr aufgeregt war, ist es uns eigentlich meistens gelungen, noch Gespräche zu führen, wo ich am Ende gesagt habe, ja, da weiß der eine von dem anderen jetzt mehr als vorher. In letzter Zeit ist es dann auch schon häufiger passiert, dass ich am Ende nicht das Gefühl hatte, dass wir jetzt sehr viel weitergekommen sind, sondern da muss ich sagen, es wirkt irgendwie verhärteter noch, die Fronten.
Meine konkrete Frage an Sie, wie haben Sie diese mediale Berichterstattung oder Zerfetzung von Chemnitz empfunden?
Dabei schien die größte Leserdiskussion der Freien Presse mit Angela Merkel eine Art Abschluss gewesen zu sein. Merkel stellte sich im November den Fragen der Leserinnen und Leser.
Die Bilder waren zum Teil natürlich schrecklich, aber jetzt kommt wieder der Punkt. Sie, so wie Sie ja doch vorne stehen und hier, Sie müssen sich doch diesen Schuh auch nicht anziehen. Ich habe dann in den Tagen danach auch oft mit Kollegen aus der Sächsischen Landeskripo zum Beispiel gesprochen und dann wurde immer so getan, als wenn Sie das auf sich persönlich beziehen. Das sagt doch niemand.
Wissen Sie, wie oft?
Das also so, als wären, und damit also verstärkt man doch sowas noch, dass man es das überhaupt sich annimmt. Sie sind andere Chemnitzer.
Punkt. Ja, wohin entwickelt sich die Stadt? Die Frage drängt kurz vor dem Jahrestag der Tötung und der rechtsextremen Ausschreitungen wieder in die bundesweite Presse. Auch weil ein Urteil im Prozess gegen einen Tatverdächtigen schon diese Woche fallen könnte, früher als erwartet. All das ist natürlich auch Thema bei der Freien Presse, wo man im Hintergrund immer noch dabei ist, Informationen und Eindrücke aus den Leserdiskussionen zu verarbeiten.
Wir haben nach dem Sommer vergangenen Jahres in einer kleinen Arbeitsgruppe systematisiert, welche Erfahrungen wir aus dem Sommer 2018 gemacht haben, was wir daraus systematisch ableiten können für die künftige Arbeit. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Natürlich hat für uns auch Holozius reingespielt, das gehört da alles mit dazu, um da unsere journalistischen Antworten zu geben darauf, dass halt auch Inhalt sich weiterentwickeln muss. Ne? Und nicht jede Kritik an den Medien war aus der Luft gegriffen, das wissen wir.
Wie die Freie Presse in Chemnitz den Dialog mit den Bürgern sucht, hat Bastian Brandau berichtet für unsere Reihe über Lokaljournalismus mit Zukunft.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Carola Korf. Ich bin Redakteurin beim Bocholter Borkener Volksblatt. Wir erscheinen im Westmünsterland direkt an der holländischen Grenze. Unser Aufmacher morgen beschäftigt sich mit einer Familie aus Bocholt, die eine 14-jährige Tochter hat, die seit ihrer Geburt unter Epilepsie leidet. Das Mädchen bekommt jetzt einen Assistenz- und Therapiehund, der am Geruch des Atems erkennen kann, wenn ein epileptischer Anfall kurz bevorsteht. Der Hund bellt dann und bringt das Mädchen so dazu, sich hinzusetzen und sich ein bisschen zu beruhigen. Und dann fallen die Anfälle kleiner aus und das Kind verletzt sich nicht.
Gleich nach den Nachrichten um 4 der Büchermarkt. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Tschüss.